Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es ist ein Privileg, den Ort zu sehen, wo der Dani ist. Ihr wisst ja, wir haben ihn schon vor einem guten Jahr gewählt, dass er mir mal mich ablösen wird. Dass ich mich in Ruhestand versetzen lassen, wie man so sagt. Das ist für mich Ende November soweit. Und ich freue mich einfach riesig, dass ich die Möglichkeit ergeben habe, dass er da bei euch kann sein, dass er die Zeit da bei euch in der Gemeinde machen darf. Ich freue mich, euch als Gemeinde da kennenzulernen und zu sehen. Und spüren, dass etwas lebt da. Ich spüre, dass da eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist. Ich denke nicht nur wegen euren Räumen. Ich hoffe es nicht nur wegen den Räumen. Die sind wunderbar. Aber wenn es nicht gefüllt ist durch Menschen, die ein Herz haben, das brennt, für Bülach, für die Aufgabe, die Gott für euch parat hat, dann nützen euch alle neuen Räume nicht. Aber ich glaube, wenn das zusammenkommt und wenn Gott der Mittelpunkt ist, dann darf man gespannt sein, was er mit euch macht und vorhat in dem Baugebiet, da, wo, was da alles um euch herum gebaut wird, schon von den Leuten, wird spannend sein zu sehen, was Gott baut. Der Martin hat mich gefragt, ob ich mich kurz noch selber ein bisschen vorstelle. Ich bin jetzt seit dem Anfang 2011 als Pastor in der FEG Rüti. Mein Leben ist meistens anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich habe schon als Kind verstanden, dass Gott mich irgendwo richtig Mission möchte brauchen. Ich habe dann viel Kontakt gehabt mit der Schweizer Indianermission. Das Buch über Indianer in Nordamerika hat mich sehr bewegt. Verschiedenes, was Gott braucht hat, um mich in Bewegung zu setzen. Und mit dem Gedanken bin ich auf die Bibelschule gegangen. Und erst dort habe ich langsam ein bisschen mehr einen Überblick über die Welt bekommen und etwas begriffen, auch wie ungleichmäßig die Gemeinde Jesu verteilt ist in dieser Welt. Und besonders die Herausforderung von der islamischen Welt hat mich einfach irgendwo nicht mehr losgelassen. Das war Mitte 70er Jahre und meine Verlobte damals und ich, wir hatten dann mehr und mehr den Eindruck gehabt, nein, Mission ist richtig, aber jetzt kommt wieder eine Weichenstellung. Und wir haben uns dann entschieden, Richtung islamische Welt weiterzugehen. Und vor etwa 30 Jahren sind wir dann ungefähr mit dem Weg unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wem das etwas sagt. Es ist eine internationale Mission, wo etwas über 100 Leute von der Schweiz mitarbeiten, aber es sind so 1800, die international tätig sind in 40, 50 verschiedenen Ländern. Aber auch dort ist es lange nicht so klar gegangen, wie ich gedacht habe. Wir haben uns dann gemeldet für den Iran. Das ist das Land, das damals noch der Schah war, wo wir als Missionar, eines der wenigen islamischen Länder, wo wir als Missionar hergehen können. Und dann hat es einen Wechsel gegeben und der Khomeini ist gekommen. Die Eltern von euch mögen sich noch erinnern. Im 1979. Und der hat dann gefunden, nein, es ist jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt, dass wir auch gerade kommen. Wir sollen doch noch ein bisschen warten. Und der Weg hat uns dann gefragt, ob wir bereit wären, auf Deutschland zu gehen und Türkisch zu lernen. Ist mir schon schwer gefallen am Anfang. Ich habe die Mission wählen und nicht auf Deutschland. Man hat da so komische Vorstellungen manchmal. Einerseits habe ich nachher gemerkt, was für eine riesige Herausforderung die Millionen von Türken in Deutschland sind. Und andererseits hat Gott dann auch wieder einen Schritt weitergeführt. Wir haben den Türkisch gelernt, sind nachher auf Istanbul umgezogen. Dort ist unser erster Sohn ist in Deutschland auf die Welt gekommen, der zweite dann zu Istanbul. Und dann wieder gedacht, ja, das ist jetzt so für den Rest von unserem Leben. Die nächsten 50 Jahre sind wir jetzt hier in der Türkei. Und 15 Monate haben wir es ausgehalten. Und dann haben wir Schwierigkeiten bekommen mit dem Visum. Ich habe keinen brauchbaren Beruf gehabt. Ich bin Gärtner von Beruf. Ich habe keine Matur gehabt. Sonst, ich habe probiert, ob ich ins Studium reinkäme an der Uni und so ein Visum bekäme. Ich habe eine Stelle als Englischlehrer, aber kein Visum bekommen dafür. Und nach einiger Zeit haben wir dann entschieden, dass ich zurückgehe in die Schweiz. Und nochmal mit Akkad nebenbei Matur nachher machen und dann wieder als Student kann runtergehen, wieder einige Jahre weiter. Und dann können wir dann weiter schauen. In der Zeit in der Schweiz haben wir im Heimatzentrum vom Weg mitgearbeitet. Wir sind verantwortlich für neue Mitarbeiter und die Schulungsvorbereitung und die Wahl von Mitarbeitern für die Mission. Und nebenbei habe ich den Akkad-Kurs gemacht und dann auch noch nebenbei mit Moslem gearbeitet hier in der Schweiz. Und als ich so gewesen war, um zurückzugehen, haben sie niemanden gehabt, um uns die Leute abzulösen. Und es hat wieder einen Wechsel gegeben in der Kurve, die ich gemeint habe, sei so klar und geradlinig. Und wir sind eine Weile zu Rüti stecken geblieben. Und dann ist eine neue Anfrage gekommen, wo wir gefragt worden sind, ob wir parat wären, einen neuen Arbeitszweig aufzubauen unter den Kurden. Und zwar überall, wo die Kurden leben. Wir haben dann ein Arbeitsgebiet geschaffen, das nicht geografisch definiert war, sondern ethnisch. Und so haben wir Kurden in Europa können ansprechen, Kurden im Irak, in der Türkei, in Syrien, im Iran, in Armenien oder wo sie auch überall gewesen sind. Die einen sagen, warum sind die so verstreut? Ja, sie sind eigentlich nicht verstreut, sie sind ganz schön zusammen. Nur jetzt ein Haufen Ländergrenzen, die sich durch das Gebiet durchziehen. Und so während 13 Jahren durfte ich dann mithelfen, um 88 Jahre eine Arbeit aufzubauen, Teams aufzubauen in den verschiedenen Ländern. Und das ist dann so gegangen, bis ich so ziemlich nahe am Burnout war. Eine sehr happige Zeit mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Irak, mit sehr schwierigen Situationen im Iran, auch sonst vieles. Und ich denke, vor allem, es war auch ein geistlicher Kampf. Es sind fast gleichzeitig etwa 10 Organisationen, die wir international auch vernetzt haben, die in dieser Zeit angefangen haben. Und ich durfte dann aufhören, gerade so bevor ich destruktiv wurde für mein Team, und die Verantwortung weitergeben an meine Nachfolger. Vielleicht kennen dann einige von uns sogar, ist der Jonathan Gutknecht, der da aus einer FEG ganz in der Nähe kommt, in Henkert. Und wir sind dann eine Zeit lang in der Schweiz geblieben und haben dann nach neuen Aufgaben ausgeschaut. Und plötzlich hat Gott irgendwo die Iraner wieder näher gebracht. Und wir haben gemerkt, ja, unter welchen Leuten schafft niemand in der Schweiz? Und wir haben gemerkt, wir wissen von niemandem, der Persisch kann. Und mit Iranern arbeiten. Und so haben wir dann intensiver angefangen, Persisch zu lernen und angefangen, ein bisschen mit Iranern hier in der Schweiz zu arbeiten. Und haben das etwa 10 Jahre gemacht. In dieser Zeit ist auch eine Aufgabe gewachsen, in Richtung Iran, wo ich durfte, mithelfen, verschiedene Missionswerke, Jüngerschaftsprojekte zu koordinieren, wo wir Leute im Iran selber haben versucht zu fördern, das weiterzugeben. Es war ein ziemlich komplexes Projekt gewesen, aber wo viele hundert Gruppen wahrscheinlich unterdessen entstanden sind. Und für die, die vielleicht ein einseitiges Bild haben vom Iran, Iran ist heute vielleicht das Land, wo die Gemeinde Jesu am schnellsten wächst in der Welt. Auch wenn es ein schwieriges Land ist. Und natürlich kann man, wenn man einen ist, kann man 100% viel schneller wachsen, als wenn man ein Haufen Leute ist. Aber trotzdem, die Gruppe, die Gemeinde von Jesus, wächst. Und der Druck ist nicht umsonst da. Es ist Verzweiflung, weil die Regierung es nicht bremsen kann. Es ist nicht nur im Iran, auch an anderen Orten. Ich habe einfach in dieser Zeit erlebt, wie Gott in der islamischen Welt hat angefangen zu arbeiten, auf eine Art, wie man es während meiner Bibelschulzeit noch gar nicht gesehen hat. Da war fast nichts. 30 Jahre später, als ich ein bisschen an den Abschluss von dieser Arbeit gekommen bin, habe ich muss sagen, es war ein riesiger Unterschied gewesen. Für viele Leute, immer noch nicht viel. Aber für mich, was verglichen mit vorher, habe ich den Eindruck gehabt, wir sind gewaltig vorwärts gegangen. Und ich bin gespannt, was wir 30 Jahre später gesehen werden. Ja, aber das mehr ein bisschen so zu meinem Hintergrund. Ich starte jetzt Zeit für meine Predigt, gell? Das war vorher die Einleitung. Okay, dann könnten wir miteinander anfangen. Ich freue mich natürlich, etwas über den Daniel zu machen. Wobei, ich habe den Nachteil, der Daniel hat das erste Mal 2 Vers gehabt und nachher hat er 5 Vers gehabt und mir gibt er ein ganzes Kapitel. Ich kann nicht so gründlich auf alles eingehen, wie er das hätte können. Wir sind beim Daniel Kapitel 3, wo der Martin uns vorher vorgelesen hat. Ich muss also einige Gedanken einfach rausnehmen. Aber es freut mich darum auch, weil das ein Gebiet ist, wo der Daniel war, wo ich natürlich viel unterwegs war und wo mir sehr am Herzen liegt und spannend ist. Ich durfte einfach auf meiner Arbeit, nicht weil ich extra Touristenreise haben müssen machen, so vieles gesehen in diesen Ländern, wo ich gemerkt habe, es ist so vieles von der Bibel außerhalb von Israel passiert. Weil ich in diesen Jahren nie auf Israel wollte. Später bin ich dann einmal gegangen. Aber vorher durfte ich rundherum, in allen Ländern rundherum sein, noch nicht im Land selber und habe gemerkt, da ist so viel im Irak, im Iran, in Syrien, in der Türkei, in all diesen Ländern. Aber ich möchte die Predigt starten mit der Frage, für was lebe ich eigentlich? Oder warum bin ich eigentlich in dieser Welt? Und ich möchte die Frage nicht nur rhetorisch stellen, ich möchte sie euch ganz konkret stellen. Was sind so Gedanken, wenn ihr die Frage leset, die euch so durch den Kopf gehen? weiß nicht, gibt es dort ein Gefühl, wo die Mut haben, sich so zu äußern und einfach spontan mal so ein paar Gedanken zu sagen. Was beschäftigt euch, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr die Frage lest? Für was bin ich da? Weil Gott mich hat wollen, dass ich lebe. Ja. Es liegt in der Welt. Ja. Aha. Beziehung leben mit Gott. Dass wir uns vermehren. Ja. Aha. Sind wir nicht schon fast überbevölkert in dieser Welt? Ja, wir sollen uns vermehren. Und ich denke in beider Hinsicht. Physisch und auch geistlich. Ja. Salzstreuer. Aha. Danke vielmals. Ganze Reihe Ideen. Und ich glaube, es gibt nicht eine einzige Antwort, die alles zusammenfasst. Möchte ich nie behaupten. Ein Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist in dieser Frage, wird zusammengefasst im Epheser Kapitel 1. Ja, so, ich muss daran denken, dass ich da zweimal muss schalten. Ich habe meine Notizen eben auf dem iPad und daheim kann ich es immer direkt anhängen und dann geht es gleichzeitig. Da steht ein Vers, der mich immer wieder beschäftigt. Er wird dreimal in dem Kapitel wiederholt, nicht immer genau gleich, mit der genau gleichen Formulierung. Am klarsten ist der Vers 12. Und da steht, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Also mit anderen Worten, wir sollen Menschen sein, die da sind, damit Gott geehrt wird. Der Zweck von unserem Leben ist, dass Gott gross gemacht wird. Dass er geehrt wird. Dass Menschen ihn kennenlernen, über ihn staunen, ihn anbeten, ihn ehren. Wenn es jetzt nicht Gott wäre, der das würde ich sagen, dann ja, könnte man ja fast in die Versuchung kommen, es ist irgendjemand, der auf Twitter oder Facebook Followers sucht, oder? Und die grösste Zahl von Followern will. Nein, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, dass man ihn einfach aufjubelt, dass er quasi sein Ego gross machen will und aufgejubelt werden will. Aber wenn wir Gott wirklich kennenlernen, dann verstehen wir, nein, Gott ist ganz anders. Gott, wenn man Gott kennenlernt, dann ist das Grösste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und er möchte, dass wir Menschen sind, die ihn gross machen. Dass er erkannt wird, gesehen wird, wahrgenommen wird, angebetet wird von ganz vielen Menschen. Wir sollen etwas sein zum Lobpreis von seiner Herrlichkeit. Das ist eine rechte Herausforderung, unser Leben mal darauf hin zu überdenken. Unser Alltag. Also, da geht es ja nicht nur um den Gottesdienst und dass wir eine schöne Zeit miteinander heute Morgen haben. Dient mein Leben dazu, dass Gott geehrt wird. Dass Gott gross gemacht wird. So oft denken wir umgekehrt, was könnte Gott für mich tun? Ja, da könnte mir doch helfen. Und warum hilft er denn dort nicht? Und bis eben verstehe ich schon gar nicht. Er hat doch so gut mit Gott gelebt und jetzt hat er dieses Problem. Manche Leute haben bei uns gefragt, vor 12 Jahren ist meine erste Frau gestorben, nach 9 Jahren Krebs. Das war ein weiterer Punkt, der unser Leben durcheinander geschüttelt hat. Ich verstehe es bis heute nicht, wieso. Aber eins, und das ist ein Riesengeschenk, das ist nicht eine Leistung von mir. Ein Riesengeschenk ist, das Gott mir gegeben hat, ist, dass ich eigentlich, es hat mich ungeheuer mögen, es hat mich ungeheuer durchgeschüttelt, ich hatte depressive Phasen gehabt, aber ich konnte nie bitter werden über Gott. Ich konnte es irgendwie annehmen von ihm, dass er weiß, was er macht, auch wenn er es mir jetzt nicht sagt. Und er hat es gut gemeint, durch die ganze Zeit, er hat mir wieder eine Frau geschenkt. Und auch unsere 4 Kinder sind alle mit ihm unterwegs. 2 davon sind als Pastoren treffen gehen, einer zu Langenthal, einer zu Rien. Und auch sonst die anderen beiden sind mit Jesus unterwegs. Das ist für mich einfach ein Wunder. Aber es sind Sachen, die unser Leben können erschüttern und durcheinander rühren und durcheinander bringen. Gott ist nicht einfach da, um unser Leben angenehm zu machen, um unser Leben bequem zu machen, um alle unsere Wünsche zu erfüllen, um uns immer zu helfen, wenn wir im Loch sind, um uns immer gesund zu machen, wenn wir krank sind, um uns das zu geben, was wir ihn darum bitten, einfach weil wir es gerne hätten. Oh, Gott macht all diese Sachen. Aber das ist nicht das Hauptkriterium. Er kann es, aber er macht es nicht immer, weil es nicht immer das ist, was das Beste ist. Er sagt es nicht immer, wieso, aber er lässt uns erleben, dass er mit uns kommt. Ich möchte euch gerne jetzt einfach mit dem Gedanken ein bisschen durch die Geschichte durchnehmen. Das goldige Standbild, das Martin uns schon vorgelesen hat, aus dem Kapitel 3, wo da der König Nebukadnezar in Babylon aufgestellt hat, ist ja riesig. Wisst ihr, wie hoch euer Kirchenturm da ist in Bülach? Der Reformierte. Ich habe gemeint 71. Aber dann hat das Internet falsch. Gut, 64 Meter. Dann ist er ungefähr zweimal so hoch wie das Bild. Also das Bild, das der Nebukadnezar aufgestellt hat, ist halb so hoch wie euer Kirchenturm. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Nur 3 Meter breit, aber Riesenhöhe. 10-mal so hoch, 30 Meter hoch. Das ist ein Riesen, fast so wie so ein von den älteren Aussichtstürmen, wo man einmal hochgeklettert ist. Und dort hat der König Nebukadnezar alle seine, alle seine Leute zusammengesammelt. Es gibt kein Bild von dem Bild. Das ist ein Fantasiebild, weil wir keins haben. Aber es ist, muss ungeheuer eindrücklich gewesen sein. Es heisst ja in dem Text, dass er aus seinem ganzen Reich die wichtigen Leute kommen lassen. Sämtliche hohe Beamten, Militärbefehlshaber, Provinzstatthalter, Unterstatthalter, die Ratgeber, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeigewaltigen, alle hohen Beamten von der Provinz. Und es war ein Riesenreich, das er hatte. Und die alle sollen an der Einweihung von dem Standbild teilnehmen. Wir wissen nicht genau, was am Nebukadnezar seine Absicht war. Vielleicht ist das in einer Erweiterungsphase von seinem Reich eine Möglichkeit, sich der Loyalität der Leute zu versichern. Wir wissen auch nicht ganz sicher, ob das Bild eher ein Bild von seinem Gott war oder ob es sogar ein Bild von ihm selber war, wo sie das oft miteinander vermischt und er sich auch verehren und anbeten lassen wollte. Aber es war ganz klar, der Auftrag, alle sollen kommen, eine riesige Versammlung. Wir können uns so eine Versammlung gar nicht vorstellen. Das Parlament in Bern langt nie, um das Gleiche zu repräsentieren. Das war eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Art. Das sind wirklich die mächtigen und grossen und wichtigen Leute, alle zusammen, eine riesige Masse. Und dann ist der Befehl gekommen, wenn die Musik kommt, dann fallet nieder und betet es an. Bringet ihr dem Bild. Bringet ihr meinem Gott, bringet ihr mir. Bringet zum Ausdruck, dass ihr loyal zu mir seid. Es erinnert uns fast ein bisschen an die Versuchung, die Adam und Eva schon im Paradies erlebt haben, wo die Schlange gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist so oft etwas Konkurrenzhaftes, wo wir immer wieder entdecken, die Versuchung zu sein wie Gott, mit Gott zu konkurrieren, Gottes Stelle will einnehmen, den Platz von Gott will ersetzen durch etwas anderes. Dann sind die 3 Freunde auch die gewesen. Der Schadrach, der Meschach und der Abednego. Wir wissen nicht, warum der Daniel nicht da war. Eigentlich hat ja der auch dorthin gehört. Vielleicht hat er eine andere Aufgabe gehabt. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat im Kapitel vorher. Das haben wir noch nicht in der Predigt. Dort hat er ja den Traum vom Nebukadnezar deutet, wo der Nebukadnezar dargestellt wird als goldiger Haupt von dem riesigen Standbild. Vielleicht hat ihn auch dort der Stolz gepackt. Vielleicht hat ihn auch dort Ding gepackt, irgendwie der Ehrgeiz. Mal, der bin ich. Das muss auch gezeigt werden. Das muss zum Ausdruck gebracht werden. Die Leute sollen das ruhig wissen und anerkennen und zum Ausdruck bringen. Und wer einen will nicht. Ob der Daniel dann irgendwo anders beschäftigt war, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er anstatt Stelle der Verwaltung von dieser Provinz Babylon seine drei Freunde empfohlen hat, dass sie es übernehmen. Und darum sind sie jetzt da dabei gewesen und hätten auch sollen niederfallen. Die Herausforderung war klar. Anbeten oder sonst im Feuerofen. Ich denke, es ist schon eine riesige Herausforderung, wenn man in so einer Masse von wichtigen Leuten steht. Und dann kommt die Musik und alle fallen auf die Knie. Ja, man kann doch nicht einfach so. Man kann doch nicht einfach so immer opponieren, immer dagegen sein. Versuchung, einfach da halt rasch mitzumachen und dann ist sie nachher durch. Ich glaube, die war riesig gewesen. Und doch merkt man irgendwie in dieser Geschichte, für die drei war es keine Option gewesen. Sie haben sich das gar nicht gefragt. Sie sind stehen geblieben. Das Erstaunliche ist, dass dann sofort ihre Finde angetrabt sind. Und es erinnert fast ein bisschen an Daniel im Kapitel 6, wo jeden Tag vor Gott betet hat und sie das Gesetz gemacht haben, dass niemand etwas von jemandem mehr bitten soll als von Gott. Und dann, der Daniel, haben sie nur darauf gewartet, weil sie haben gemerkt, der Gottesdienst von ihm, sein Gebet, ist das Einzige, wo wir ihn daran aufhängen können. Und tatsächlich haben sie die Chance gepackt, weil der Neid und die Eifersucht auf den Daniel war gross gewesen. Und wir können uns vorstellen, dass das bei diesen drei, die da die Verwaltung hatten für die Provinz Babylon, nur eine von vielen Provinzen, aber für die Zentralprovinz, dass da der Neid gross war, dass die Juden jetzt das machen sollen. Und jetzt haben wir sie verwünscht. König, die sind nicht runtergefallen vor deinem Bild. Was uns entgegenkommt, ist eigentlich erstaunlich. Der Nebukadnezar, der scheint seine königliche Fassung verloren zu haben und ist richtig ausgerastet. Es heisst, Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Dann sind sie ihm vorgeführt worden. Und der König hat zu ihnen geredet und gesagt, hört, ich weiss ja nicht wie, vielleicht haben sie es irgendwie nicht ganz kapiert, was das heisst. Ich gebe euch nochmal eine Chance. Das war eigentlich enorm, dass er nochmal eine Chance wollte geben. Er sagt, ihr habt nochmal eine Chance. Ich lasse jetzt nochmal die Musik spielen. Und dann fallen sie runter. Und sonst gibt es kein Gnade, kein Erbarmen. Dann kommen wir in den Feuerofen. Und dort hat er noch etwas angehängt. Einen spannenden Satz angehängt. Und er hat gesagt, welcher Gott sollt euch denn noch können retten aus meiner Hand? Freund, ja, was macht man in dieser Situation vor einem König, der, ich meine, das ist nicht zu vergleichen mit dem König, den wir heute haben. Das ist nicht ein König wie die Königin zu England, wo, wenn alle zugestimmt sind, auch hätte dürfen nicken. Sondern das war ein König, der absoluter Diktator war. Man könnte ihn vielleicht vergleichen mit dem Saddam Hussein und ähnlichen Leuten. Er hatte absolut Gewalt über alles. Der konnte befehlen und dann ist es geschehen. Und dann stehen die drei vor ihm, sehen seine Wut und sind herausgefordert. Und sie spannen die Antwort, die sie ihm geben. Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König, wisst ihr noch, was sie gesagt haben? wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. In dieser Lage, ist gar nicht nötig, dass wir dir eine Antwort geben. Das braucht eigentlich keine Antwort. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Also, das ist keine Frage, weißt du? Du kannst uns in den Ofen fallen und unser Gott, selbstverständlich kann uns der aus dem Ofen raus retten. Das ist keine Frage. Aber weißt du, König, auch wenn er es nicht macht, es ändert für uns nichts. Wir wollen unseren Gott ehren. Wir wollen unserem Gott folgen. Aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Es hat Konsequenzen, keine Antwort. Die Wut, man kann sich fast nicht vorstellen, vom König hat sich nochmal verstärkt. Er hat den Ofen, es heisst so, den Ausdruck siebenmal heißer gemacht. Ich glaube nicht, dass wir das noch hätten messen können. Es ist einfach so heiß wie nur irgend möglich, hat er den Ofen geheizt und hat befohlen, dass die drei reingerührt werden. Und sie sind reingerührt worden. Das heisst sogar, dass sie die stärksten Soldaten geholt haben, um sie dort reinzurühren. Und es heisst sogar, dass die Soldaten, während sie die auf den Ofen rauf und oben rein gerührt haben, ums Leben gekommen sind dabei, weil von der Hitze. Enorm. Enorm, was das ausgelöst hat. Nur weil die drei gesagt haben, wir machen das nicht. Wir beten dein Stammbild nicht an. Wir bleiben unserem Gott treu. Ob der Gott uns dann rettet oder nicht, das ist eine andere Sache. Das ist seine Sache. Das weiß er dann schon am besten. Können wir uns das vorstellen, mit so einer Haltung an Sachen herzugehen? Das einfach Gott zu überlassen. Und zu sagen, Herr, weißt du, was wichtig ist? Ich möchte dich ehren. Ich glaube, bei denen sieht man etwas davon. Ihr Leben war da gewesen, um einen Lobpreis Gottes zu sein. Und Gott hat eingegriffen. Ich weiß nicht genau, wie es in dem Feuerofen ausgesehen hat. Auch alle Bilder sind einfach Fantasiebilder. Es hat uns einfach einen Eindruck gegeben, es muss wohl recht warm gewesen sein dort drin. Und der König hat irgendwie eine Möglichkeit gehabt, reinzuschauen. Vielleicht hat es eine Öffnung gehabt auf der Seite. Und plötzlich ist er verschrocken. Er hat gesehen, wie seine Soldaten gestorben sind, als die drei reingerührt haben. Er schaut auf den Ofen und sagt, die laufen ja um. Die laufen ja um, mitten in dieser Hitze, in dem Feuer. Und dann ist nur einer bei ihnen. Einer, der aussieht wie der Sohn der Götter. Oder später wird das Wort Engel gebraucht. Ein ungeheures Staunen. Wenn wir an die drei Männer denken, sind es, glaube ich, zwei Sachen gewesen, die vor allem entscheidend waren für sie da drinnen, die zusammengewirkt haben. Es war das Vertrauen zu Gott und aus dem Vertrauen heraus der Gehorsam. Es ist ganz schwierig, Gott zu gehorchen, wenn man ihm nicht vertrauen kann. Es ist überhaupt schwierig, jemandem zu gehorchen, wo man nicht vertrauen kann. Ich weiss nie, lässt er einem am Seil runter, lässt er einem hängen am Schluss, hat er einem nur reingeleimt, hat er nur einen Trick gespielt. Wenn wir Gott vertrauen können, wenn wir wirklich zu einer tiefen Überzeugung gelangen, unser Gott ist vertrauenswürdig, dann ist das Gehorchen eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Und manchmal bin ich schon perplex über mich selber und frage mich, warum fällt es mir so oft so schwer, Gott zu folgen. In Sachen, wo ich ganz genau wüsste, was ich machen müsste. Und doch merke ich, Versuchung ist da, das zu tun, dieses zu tun. Dort noch etwas anzuschauen, wo ich eigentlich weiss, das ehrt Gott nicht. Warum? Warum fällt mir das so schwer? Obwohl ich eigentlich im Grunde genau weiss, alles andere ist Trug und Gott meint es wirklich gut. Es ist ja nicht so, dass uns Kraft müsste fehlen zum Folgen. Selber haben sie sowieso nicht, das hat Gott auch gewusst. Aber er hat sie uns versprochen. Ein Vers, der mir da immer wieder, gerade wenn ich an meine Grenzen komme und merke, wie ich eigentlich will folgen und doch irgendwo nicht will und so hin und her gerissen bin, ist mir ein Vers immer wieder sehr wichtig geworden, was heisst, dass Gott in uns das Willen und das Vollbringen kann schaffen. Nicht nur das Vollbringen, er kann es sogar uns helfen zu willen, wenn wir es sonst schwierig finden zu willen. Und gerade im Moment, wo ich merke, ich bin Gefahr, Gott vielleicht nicht zu folgen, habe ich das angefangen zu beten. Und das macht einen Unterschied. Und Gott schenkt plötzlich mal, ich kann es endlich fassen. Hey, du meinst sie am besten mit mir. Es gibt niemanden, der so gut meint. Ich kann doch mich darauf einlassen. Ich kann dir doch folgen. Auch wenn ich noch nicht weiss, was kommt. Auch wenn ich noch nicht verstehe, warum du das von mir möchtest. Aber ich kann dir doch vertrauen, dass du es gut meinst und dass du es schaffst. Die Glut jetzt, ja, die ist da gewesen, aber sie hat sie nicht berühren können. Und nochmal, das war nicht garantiert gewesen. Das haben sie nicht gewusst. Das war auch nicht etwas gewesen, was Gott immer verspricht. Ich bin gerade in der letzten Zeit, darf ich mitarbeiten im Vorstand von der SAM, SAM Global, vor der Schweizer Allianz Mission, jetzt Surf and Multiply. Ich war gerade 2 Wochen in Kambodscha gewesen, und dort ist die immer noch Erinnerungen daran, die Zeit der Roten Khmer, wo in den 70er Jahren ungefähr ein Drittel vom Volk gestorben ist und umgebracht worden ist auf grausame Art. Also es ist vieles, was passiert, was Gott nicht einfach wegnimmt. Glut jetzt ist da. Manche erleben sie, manche werden bewahrt. Warum? Werden wir später wahrscheinlich mal verstehen, wenn wir es dann noch brauchen. Aber jetzt verstehen wir es zum Teil nicht. Aber Gott vertrauen, das macht einen riesen Unterschied. Und was denn da ist, mitten in dieser Gluthitze, das ist Gottes Gegenwart. Mitten in den Situationen, wo wir entschliessen, Gott zu folgen und ihn zu ehren und ihn gross zu machen, merken wir, er ist mit uns, er ist bei uns, er hilft uns. Seine Gegenwart ist mehr als alles, was wir uns wünschen könnten. Wenn wir das so richtig begreifen, was das bedeutet, dass der allmächtige, grosse Gott bei uns ist, mit uns ist, das ist einfach ungeheuer gewaltig. Der grosse Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der grosse Gott, der ja, so unendlich gross und mächtig ist, dass ich es mir nie vorstellen kann. Oder auch jemand hat mal gesagt, Gott kennenlernen. Ja, wir werden nie fertig damit. Es ist immer, als ob man die Hälfte näher kommt. Aber es hat immer wieder eine Hälfte von der Hälfte. Es gibt immer noch mehr, was Gott für uns hat. Wir werden wohl nie ausschöpfen, wie reich, wie mächtig, wie gross unser Gott ist. Und wenn der Gott bei uns ist, wenn der mit uns ist, das ist mehr, als wir uns je könnten wünschen. Und es hat dazu geführt, dass die Menschen rundherum haben angefangen zu staunen. Von diesen 3 hört man nicht viel. Man hört weder darüber, dass sie jetzt erstaunt waren, noch dass sie extrem dankbar waren. Es wird eigentlich nichts gesagt. Aber von der Umgebung, wo das Ganze beobachtet wird, und vom Nebukadnezar selber, dort liest man, denen ist sie gefahren, was sie da gesehen haben. Die haben am Beispiel im praktischen Leben, in dieser praktischen Nachfolge von diesen 3 Männern, etwas bemerkt, beobachtet, wo sie einfach vom Hocker gehauen hat. Das ist tatsächlich ein Gott, der ist viel grösser, als was wir kennen. Das ist ein Gott, der mächtig ist. Das ist ein Gott, der voll Liebe ist. Das ist ein Gott, der kann dort, wo wir sagen, da kann niemand mehr. Sie haben gestaunt über ihn. Und die Auswirkung? Die Auswirkung war, dass Menschen Gott angefangen haben anzubeten. Wohl ganz verschiedene Leute. Sei es Leute irgendwo in ihrem Berufsleben, ihrer Verwaltungsposten, ihrem Büro. Leute, die unterwegs sind, Gott bestaunt haben in der Unendlichkeit der Natur. Es hat dazu geführt, dass das, was die drei Freunde mit Gott erlebt haben und ihr Leben dazu zur Verfügung gestellt haben, Gott gross gemacht hat. Nicht die drei Freunde. Die sind zwar auch vom König erhoben worden auf eine wichtige Position, aber es hat in allererster Linie Ehre gebracht für Gott. Oh, wie sehr wünschte ich mir, dass das dürfte unser erstes Ziel sein. Ich wünsche euch, dass ihr als Gemeinde wachsen dürft. Ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde in Rüti. Wir haben es mindestens so nötig, vielleicht noch viel nötiger als ihr. Ich möchte, dass wir wachsen dürfen. Ich möchte, dass viele dazukommen. Es wäre auch schön, wenn wir als Gemeinde erfolgreich wären, oder? Ist ja gut, irgendwie. Oder? Es gibt ja Gemeinden, wo man den Eindruck hat, die sind gar nicht erfolgreich. Und das ist schon schön, wenn man einen Kontrast kann bilden und kann sagen, schau mal bei uns, wie es da so gut läuft. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Wisst ihr? Es geht nicht darum, dass nachher die ganze Schweiz weiss, dass Bülach die beste FEG in der Schweiz ist. Oder welche auch immer. Die Frage ist, wird Gott gross gemacht? Kommen die Menschen auf die Idee, über die Gemeinde in Bülach raus an Gott zu denken? Sehen sie etwas von ihm in eurem Leben, in eurer Arbeit? Ist das, was ihr da macht? Und wisst ihr, also ich rede ja immer, ich merke es immer wieder, Predigen ist irgendwo so schwierig, weil es trifft ja mich eigentlich zuerst. Ich muss mir ja die ganz genau gleichen Fragen auch stellen. Hans, wie sehr möchtest du, dass die Predigt gut ankommt? Weißt du, wäre schon schön, die Leute würden sagen, es war eine gute Predigt, es war cool heute. Aber das ist doch eigentlich gar nicht auf das, was ankommt. Eigentlich ist es darum, dass Gott etwas verändern kann in Menschen. Eigentlich geht es darum, dass Gott gross rauskommt und dass er geehrt wird. Und dass er im Leben von uns allen einen Platz bekommt, der immer grösser wird. Dass er gross gemacht wird und angebetet wird. Dass Menschen, wenn sie uns beobachten, etwas von Gottes Handeln sehen. Dass Gottes Ruhm verbreitet wird in dieser ganzen Welt. Das Ziel von Jesus ist, dass es bis in jede Ecke rauskommen kann. Und in manchen Teilen der Welt wächst es viel schneller als in Europa und in der Schweiz. Das sehen wir heute langsam. Wir sind zum Teil eher auf einem absteigenden Ast. Auch die Schweiz und Europa ist wieder Missionsland geworden, vielleicht noch viel stärker als noch vor einiger Zeit. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber Gottes Ruhm soll verbreitet werden durch unser Leben. Menschen sollen wieder auf Gott hingewiesen werden. Und das geschieht meistens nicht, indem wir ihnen einfach eine Predigt halten. Indem wir ihnen einfach dozieren, was sie machen müssen. Es geschieht dort, wo unser Leben das widerspiegelt, was Gott in uns tut, was Gott uns sagt. Es spiegelt sich dort wieder, wo eine Integrität da ist zwischen unseren Worten und unserem Alltagsleben, wo das zum Ausdruck kommt. Bewirkt mein Leben, bewirkt dein Leben. Nicht, dass wir gelobt werden. Das darf auch sein. Es ist nichts falsch daran, solange wir uns nicht zu viel darauf einbilden. Aber wirkt unser Leben letztlich, dass Gott geehrt wird. Ich möchte gerne mit zwei Beispielen abschließen. Das ist der Mehdi Dibadj. Er war ein Moslem im Iran. Es ist schon eine Weile her, seit er geboren ist. Es war ungefähr in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. Und er hat angefangen, für Jesus zu zeugen, wo er zum Glauben kam, ist an Jesus. Und das hat, wie in diesem Land immer, auf Schwierigkeiten gestoßen. Er ist mit der Zeit auch Pastor geworden, hat zusammengearbeitet mit Kirche. Und was vor allem tragisch war, er war erfolgreich. Es sind Menschen durch ihn zum Glauben gekommen. Solange sich nichts bewegt, kommt kein grosser Widerstand. Aber wenn sich etwas anfängt zu bewegen, dann kommt Widerstand. Und der Mehdi Dibadj, der darf Menschen zu Jesus führen. Und das war schon etwas, was schwierig war. Er ist dann verhaftet worden. 1983 ist ins Gefängnis gekommen. Jahrelang. Bis 1994 war er im Gefängnis. 11 Jahre. Eine ganze Anzahl Jahre war er in Einzelhaft. Zum Teil in einer Zelle, wo er nicht einmal gerade stehen konnte. Der Mann, jedes Mal, wenn er am Richter vorgeführt worden ist, ist etwas von dem ausgeströmt, wo die Leute einfach nur gestaunt haben. Er hat einmal gesagt, wisst ihr, was passiert, wenn man eine Rose oder eine Blüte verquetscht? Wenn man sie verquetscht, erst dann kommt der Duft so richtig raus. Ich weiss nicht, ob ihr schon so über Blumen angedenkt habt. Ich weiss nicht, was rauskäme, wenn man mich verquetschen würde. Wenn man dich verquetschen würde, käme Duft raus oder käme Bitterkeit raus. Bei dem Mann ist ein ungeheurer Duft für Jesus rausgekommen. Es gibt verschiedene Zitate von ihm. Eines von diesen Zitaten, ich lese zuerst auf Englisch, wo da steht: For me, life is an opportunity to serve him. And death is the privilege of getting to be with him. Für mich das Leben ist eine Gelegenheit, ihm zu dienen. Und der Tod ist meine Chance, zu ihm zu gehen und mit ihm zusammen zu sein. Es hat einen Mann gegeben, einen anderen Pastor. Er ist nicht aus islamischem Hintergrund gekommen. Ich habe ihn einmal auch hier in der Schweiz getroffen. Er hat sich dann sehr stark für den Mehdi Bacı eingesetzt, dass der freigelassen würde. Und dann im 94 ist er entführt worden und 3 Tage später tot aufgefunden worden. Der Mehdi Bacı, der ist freigelassen worden auf seinen Einsatz hin. Aber kurz nach dem Tod von ihm ist auch der Mehdi Bacı in einem Park tot gefunden worden, ermordet. Und ich könnte euch ganz viele Beispiele sagen von anderen. Und doch würde der Mehdi Bacı noch heute den Vers oder die Aussage machen: Was für ein Vorrecht für unser Herz zu leben und auch für ihn zu sterben. Ein Leben, das eine ungeheure Ausstrahlung hatte. 24. Juni 1994 war sein Leben hier zu Ende und hat seine Zeit mit Gott und der Herrlichkeit angefangen. Kürzlich, ich habe in letzter Zeit mehr und mehr wieder Kontakt mit Leuten aus dem Nahen Osten, unter anderem auch mit Iranern. Kürzlich ist jemand zu mir gekommen. Er ist gläubig geworden vor noch nicht so langer Zeit. Er hat ein brennendes Herz für Jesus. Er hat eine mehrfache Ablehnung jetzt in der Schweiz bekommen. Er ist nicht bereit, alles zu publizieren. Wir wüssten gut, wie man es machen könnte, dass er so publizieren muss, dass die Schweiz ihn irgendwie akzeptiert. Aber das will er eigentlich nicht, weil das viele auch machen, die nicht echt sind. Er hat ein Herz für den Iran. Da hat er mich gefragt: Du, was würdest du mir raten? Was soll ich machen? Soll ich zurückgehen? Ich würde eigentlich gerne zurückgehen. Was würdet ihr ihm raten? Was würden wir Schweizer so jemandem raten? Wenn wir sagen: Schau, da ist das Geld für einen Advokat. Er könnte so etwas machen. Würden wir sagen: Nein, das kann nie Gottes Wille sein. Dorthin gehst du nicht zurück. Würden wir sagen: Nein, also ich wage es nie, die Verantwortung auf mich zu nehmen, ihm schon nur Mut zu machen, auch darüber nachzudenken. Ist es, ich merke manchmal in unserer Kultur nicht etwas, was fast automatisch passiert. Nein, das kann nicht sein. Nein, also das sicher nicht. Wir müssen irgendwie einen Ausweg finden. Wir müssen Unterschriften sammeln, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen dieses machen. Aber zurück kannst du nicht gehen. Oder könnte es tatsächlich sein, dass Gott ihn brauchen will? Könnte es tatsächlich sein, dass dort sein Platz könnte sein? Ich habe für ihn beten. Ich möchte keinen Namen nennen, ich möchte nicht unnötige Schwierigkeiten bringen. Es wissen wohl auch ganz wenige darum. Aber es stellt sich die Frage in diesen Tagen. Und wir müssen die Antwort finden. Wir werden uns wieder treffen und ich müsste wissen, was soll ich ihm sagen? Wie viel kann ich dazu sagen? Was kann ich überhaupt hilfreich dazu sagen? Wie kann ich Gott richtig verstehen, was ich ihm sage? Aber es sind die Fragen, die vor Menschen stehen. Ich weiß nicht, ob es die gleichen Fragen sind, wo du davor stehst. Aber was für Fragen beschäftigen dich in deinem Alltag, in der Schule, im Beruf, unter Freunden, in der Familie? Ich glaube, meistens geht es nicht um Leben und Tod bei uns hier in der Schweiz, oder? Aber es geht vielleicht wie bei diesen drei Freunden um Karriere. Ich meine, die ist ja natürlich auch der Bach ab, wenn sie sich weigern, das Bild anzubeten. Gibt es nicht Sachen, die unsere Karriere könnten ruinieren, wo man sagt, ja, man muss halt irgendwie halt auch in dieser Zeit, irgendwie auch mit dieser Zeit leben und ja, jetzt ist das halt so in unserer Firma, dann weisst du schon, dass es nicht recht wäre, aber wahrscheinlich muss es halt einfach machen, damit ich weiter auf der Leiter steigen kann. Was für Sachen muss ich machen für meine Kollegen, damit ich in bin, damit ich dazugehöre? Dass ich nicht plötzlich meine Followers und meine Likes verliere, die so lebensbestimmend worden sind. Was ist das, was in unserer Familie, in unserer Ehe die Herausforderung ist, an uns so zu leben, mit einem grossen Vertrauen zu unserem Gott und mit Gehorsam gegenüber ihm, ohne dass wir schon alle Gegenversprechen haben, was wir dann an Belohnung dafür überkommen oder nicht überkommen. Ist es mein Anliegen, dafür zu leben, dass Gott verherrlicht wird? Das ist eigentlich das, was er uns als Ziel vorgibt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Mich denkt das besonders schön, wie da steht, wir alle. Wisst ihr, das sind nicht nur einige Spitzenchristen aus unseren Gemeinden. Das ist nicht nur für die Elitechristen gemeint. Und vor allem ist es nicht nur für die, die angestellt und zahlt sind, gemeint. Es ist für uns alle gemeint. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Wir alle, wir sollen etwas sein zu seinem Lob. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, manchmal sind es schwierige, grosse Sachen. Das ist nicht unsere Entscheidung, was für Sachen. Die bringt Gott in unser Leben. Ich möchte euch und mir selber genauso Mut machen, Gott immer mehr Vertrauen zu schenken und ihm immer mehr zu erlauben, mein Leben zu verändern, dass es etwas sein darf, was ihn gross macht. Und ich wünschte mir, dass wir in Bülach von eurem grossen Gott reden. Dass die Leute im Bülach anfangen zu staunen. Ja, wir haben, ja, Gott ist irgendwo ein bisschen auf die Seite gerutscht, aber wir werden immer wieder darauf treiben, darüber nachzudenken. Die erzählen da, die haben da, das ist ja verrückt, was die da gemacht haben. Also, was kann das Gott? Muss ich ganz neu über Gott anfangen nachdenken? Könnte Gott ganz neu geehrt werden dürfen, da im Bülach? Das ist es, was ich euch von ganzem Herzen wünsche. Und uns allen wünsche ich mir für heute genauso und ganz egal, wo wir für Jesus unterwegs sind. Möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte im Daniel. Vater, die Geschichte, die überfordert mich, die überfordert uns alle. Wir können sie lesen und wenn wir sie so aus Distanz lesen, sagen wir, ja, es ist ja klar, ist ja vernünftig, ist ja verständlich. Sie haben ja schließlich dich, den grossen, wunderwirkenden Gott, gehabt. Und doch, wenn es zu uns selber kommt, wenn es uns selber betrifft, dann fällt es oft so schwer, zu merken, dass wir ja den genau gleichen Gott haben. Dass wir dir genau gleich vertrauen dürfen. Und dass du heute noch genau gleich lebst und in unserem Leben innen wirksam sein möchtest. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unser Leben mehr und mehr auch immer wieder auch unter der Frage prüfen, dient mein Leben dazu, dass Gott verherrlicht wird. Welche Entscheidung würde jetzt mehr dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird? Dass unser Denken mehr und mehr von all dem, was ich will, dürfte verschoben werden auf das, was du möchtest. Und dass wir das tun können, ohne die geringste Angst, dass wir dabei zu kurz kommen. Weil du lässt uns nie zu kurz kommen. Du lässt dich nie überbeschenken von uns. Du gibst es immer viel mehr zurück, als wir dir je geben können. Und du hast es auch schon unendlich viel geschenkt. So möchten wir dich einfach anbeten und ehren und dich bitten, dass du uns alle, sei es Gemeinde hier in Bülach, sei es da, wo wir wohnen, sei es meine Gemeinde in Rüti, dass wir Menschen sein dürfen, die dir Ehre machen und dich gross machen. Amen.